herzliches Guten Morgen. Sehr schön hier zu sein. Richtige Ehre bei so einem schönen Frühstück. Wenn man reinkommt, spürt man schon die Herzlichkeit. Und ich weiß selber, wie viel für Frauenarbeit bei uns in der Gemeinde, wie viel Arbeit hinter sowas steckt. Die bis hin zu Tischdeko und die reich gedeckten Tische und die Musik. Also vielen Dank für das Herrliche. Wo ist das Musikteam? Einfach ein Genuss, da mit solchen Liedern anfangen zu können. Dankeschön. Und auch an Helga und Ute und alle anderen für die Einladung, hier dabei sein zu dürfen. Ich habe meine Freundin Jane ist mit dabei. Wir haben beide einen komischen Akzent, weil wir beide, unsere Männer, haben sich als Studenten gekannt. Vor vielen, vielen, vielen Jahren in Tübingen. Und wir sind dazugekommen. Ich habe ein Auslandsjahr, Jane auch vor mir, ein Jahr in Tübingen gemacht. Ich war immer so ein Queen-Fan, bin es immer noch. Und das war das Jahr, in dem Charles und Diana geheiratet haben. Das war vielleicht vor eurer Zeit, manche. Gibt es irgendjemand hier, der die Hochzeit geschaut hat damals? Ich war in den falschen Kreisen, war damals in Tübingen, gab es nur Theologen und Politiker, die nicht mal wussten, wer die Queen ist. Geschweige denn, dass ihr Sohn heiratet. Und es gab einen jungen Mann, der bereit war, mit mir zusammen diese Hochzeit anzuschauen. Und da dachte ich, das muss Liebe sein. Ich dachte, den muss ich heiraten. Und zum Glück war es gegenseitig. Er hat sich kein Deut für die Queen interessiert. Aber wer hat Meghan und Harry angeschaut? Ja, wow. Jetzt muss ich immer so ein bisschen testen vorher, wie die Royal-Liebe hier ist, genau. Und so bin ich in Tübingen ganz fröhlich im Schwabenland gelandet, auf der einzigen Fleck Erde, wo man spazieren gehen kann, ohne in Hundedreck hineinzuspazieren, wo die Treppenhäuser so sauber sind, dass man sein Essen von der Boden her essen könnte, wo die Komposttonnen im Wohnzimmer stehen könnten, weil sie so aufgeräumt sind. Nur in Spaß. Ich bin in Afrika groß geworden und da weiß man das zu schätzen, was das Leben hier. Wir kommen aus Reutlingen. Mein Mann ist Pastor einer freien Gemeinde, so ähnlich wie hier. Fing an als Hauskreis, Jugendarbeit und wir machen sehr viel mit Kindern, Jugendlichen. Das ist ein bisschen unser Schwerpunkt, unser Herz. Haben sehr viel Asylantenarbeit gemacht in der Zeit, wo die großen Fluten kamen nach Reutlingen in die Auffanglage. Ich unterrichte auch Musik und Englisch in der Freien Evangelischen Schule. Das ist eine der ältesten Bekenntnisschulen in Reutlingen. Mache ich sehr gerne. 4 erwachsene Kinder, 4 Schwiegerkinder und 3 Enkelkinder und das 4. unterwegs. Das ist alles so in Kurzform, wer ich bin. Und bin auch Autorin. Ich habe einen Büchertisch mitgebracht. Ich sage euch gleich am Anfang, was ich dabei habe. Falls jemand seine ganzen Weihnachtseinkäufe heute erledigen möchte, signiert, mache ich sehr gerne mit Widmung. Ich habe angefangen mit Kinderbüchern zu schreiben. Da gibt's einige hinten, so Lesefibel, Buch, wo Kinder, was ich für Sendung mit der Maus geschrieben habe, Kinder helfen soll, mit Schicksalsschlägen zurechtzukommen. Habe ich eine Geschichte gemacht. Frisch von der Presse ist so ein Arbeitsbuch für Frauen, für Frauenhauskreise in der Gemeinde. Zeigt, wie viel Ressourcen und wie begeisternd das ist, Gottes Herz für Frauen kennenzulernen. Wie befreiend. Wir denken immer so einengend, ist es gar nicht. Und das habe ich ein bisschen dann ausgearbeitet in diesem Buch. Frisch von der Presse kann auch mit Hauskreisen bearbeitet werden. Ich habe Leben am reich gedeckten Tisch, die Schattenseite, Geschichten in der Bibel, die Gebete, die nicht erhört wurden, die Dinge, die nicht gut gelaufen sind und wie gerade dort in den Tälern des Lebens Gott seine Persönlichkeiten formt, Trost gibt, neue Hoffnung, Neuanfang. All die Geschichten habe ich da rausgegraben. Gottes reich gedeckte Tisch. Ich schreibe auch für Ethos Artikel. Hier ganz toll. Allein gelassen oder gehalten, Thema von heute Morgen ist drin. Ich habe ein paar wenige Freiexemplare, nicht sehr viele. Also first come, first serve, wer da eins mitmachen möchte. Meine Biografie von Afrika, Leben zwischen den Fronten eines Bürgerkrieges. Meine Eltern sind dahin gezogen, um ein ruhiges Leben zu finden. Haben genau das Gegenteil gefunden. Und dann habe ich angefangen, Romane zu schreiben. Ich wollte spannende Geschichten mit christlichem Gedankengut für Jugendliche, für Hausfrauen, Urlaubslektüre, ohne dass man sich angepredigt fühlt. Romantik, Thriller, bisschen Grusel, sieht aus wie Rosamunde Pilcher, ist es nicht. Meine besten Fans, ersten waren 16-jährigen Jungs. Ich wusste nicht, dass sie überhaupt lesen heutzutage. Und man weiß nicht auf der ersten Seite, wen sie kriegt. Spannend. Wie bei, und dann ein Buch für Muttis. Das Buch, das ich gerne gelesen hätte, als ich vier kleine Kinder um mich herum hatte und ich wusste, ob irgendwas mit ihnen werden wird und mein Erziehungsstil fünfmal am Tag geändert habe, könnte was für die. Und die sind trotzdem was geworden. Könnte sein, was Ermutigendes sein für die Mamas aus dem echten Mama-Alltag, also mit den schwarzen Ringen unter den Augen, schlaflosen Nächten und wo du hoffst, dass niemand mitkriegt, wie schlecht gelaunt du bist. Und ich war die Frau des Pastors. Ich sollte vorbildlich sein. Echt die Krise gekriegt. Ich habe alle Erziehungsbücher weggeschmissen. Ich dachte, das klappt eh nicht für mich. Habe gebetet, Herr, wenn aus ihnen irgendwas wird, dann schreibe ich auch ein Buch. Für die Mamas, denen es auch so ähnlich geht wie mir damals. Mein Lieblingsbuch bleibt und ist immer das Buch, von dem ich lebe. Ist das Buch, wo es viele davon gibt da draußen, die man auch mitnehmen kann. Die Bibel. Und das sind die Geschichten, die alles andere inspirieren, was ich sonst schreibe und tue. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ich habe entdeckt, dass die Bibel voll ist mit solchen Geschichten. Ich finde es toll, dass die Menschen, die hinfallen, fast immer wieder aufstehen. Und das hat mich sehr interessiert. Ich bin in einem sehr frommen Elternhaus groß geworden. Bin in die Sonntagsschule, wir haben alles, die Stellen auswendig gelernt, gell, die Seligpreisungen, eine Praline pro Seligpreisung, zwei Pralinen pro 10 Gebote, Psalm 23, all die Klassiker haben wir auswendig gekannt. Und dann kommt das Leben dazwischen, ist auch gut so, wir sollen auswendig lernen in der Sonntagsschule und auch danach, so wichtig. Und die Dinge bleiben heften, wenn alles andere zerbröckelt. Und so habe ich es entdeckt, das Leben kommt dazwischen irgendwann mal. Und dann kehrst du zurück zu diesen altbekannten, liebgewordenen Texten, die du einfach so runtergerattet hast. Und auf einmal merkst du, was damit gemeint wurde. Und mit welchem Herz sie geschrieben wurden und unter welchen Tränen sie geschrieben wurden. So auch ein Text, mit dem ich heute anfangen möchte. Vielleicht kennen einige, ob du bibelkundig bist oder nicht, ist egal. Diese Geschichte ist für dich. Eine junge Frau sagt Folgendes, vielleicht erkennt ihr das wieder. Wohin du gehst, dahin will ich auch gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen, nur der Tod soll dich und mich scheiden. Das war die Ruth. Wenn ich die Stelle lese oder früher, habe ich immer gedacht an Hochzeiten, so Hochzeitsspruch. Rosa-rot, altrosa, schnörkelige Deko auf einer Karte, Hochzeitstorte, Rosen, weiß, sentimental, da muss man Tränen wegdrücken. Und dann bin ich zurückgekehrt zu dieser Geschichte von Ruth und Naomi mitten im Alten Testament. Und habe das ganz anders gelesen, auf einmal ganz anders. Und gesehen, die Situation war alles andere als sentimental, in dem dieser Spruch gesagt wurde. Es war existenziell gefährlich. Ihr Leben stand auf der Kippe und das von der Schwiegermutter, zu der sie diese Worte sagt, die legendär geworden sind. Das Buch Ruth hat sehr viel zu sagen, noch bevor es losgeht. Es sind 3 Seiten in meiner Elbefelder Bibel. Mitten in einem langen, langen Alten Testament, wo die Prominenz auftritt, die Heere, die Politiker, die Könige, die Führer, die Prominenz, die roten Teppiche, alles ist Celebrity, Schlagzeilen in diesem Buch. Und dann mittendrin eine ganz kurze Geschichte von 2 ganz normalen Frauen, die hinfallen, gewaltig hinfallen. Und am Ende werden wir sehen, wie diese 2 Frauen, die hättest du oder ich sein können, mehr Geschichte geschrieben haben in dieser Weltgeschichte und in Gottes Geschichte als alles, was davor kam, alles, was danach kam. Naomi, die Schwiegermutter von Ruth, kam, ich erzähle es einfach kurz, in Kurzform für die, die die Geschichte nicht kennen. Die lebten in einer Stadt namens Bethlehem, die wir gut kennen von einer anderen Geschichte. Naomi war eine junge Frau, die einen jungen Mann geheiratet hat, der hieß Elimelech. Hebräische Namen erzählen Geschichten. Naomi heißt die Liebliche, die Süße. Elimelech heißt der Prinz, der Fürst unter dem Volk. Also Traumhochzeit. Die Süße und Liebliche heiratet den Fürst. Und dann kommen schwere Zeiten. Es gibt einen wirtschaftlichen Zusammenbruch. Es gibt kein Brot mehr. Also wer in Israel schon war, in dem Teil der Erde, weiß, wie abhängig sie sind von Wasser. Damals noch mehr. Du konntest nicht geschwind mal zu Aldi oder Lidl und Vorräte kaufen für schlechte Zeiten. Wenn kein Wasser war, war kein Wasser. Da drohte der Hungersnot. Diese zwei, Elimelech und Naomi, haben sich aus dem Staub gemacht, Koffer gepackt und gedacht, wir ziehen halt um. Irgendwo anders hin, wo es Wasser gibt. Nachvollziehbar. Vielleicht nicht allzu klug, weil sie nach Moab hingezogen sind. Das war galt als das dekadenteste Volk, das es weit und breit gab. Und eigentlich kein Israelit, der auf sich was gehalten hat, wollte gesehen werden mit einem aus Moab. Also die galten als unterste Schublade. Die haben ihre Kinder geopfert. Die haben den grausamen Gott Moloch angebetet. Die Kultur war durchzogen mit Grausamkeit und Gewalttat. Aber die hatten Geld und Kohle und Wasser. Und da ziehen diese beide hin. Von dem her kann man davon ausgehen, dass sie Geld hatten. Mehr als alle anderen. Und dann kommt die Katastrophe. Innerhalb kürzester Zeit, die bringen zwei Söhne auf die Welt, Naomi und Elimelech, alles so weit, so gut. Und dann lesen wir, da starb Elimelech, der Mann von Naomi. Sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich Frauen aus dem Ort. Eine war Orpa, die andere unsere Ruth, von der wir diesen Spruch haben am Anfang. Und dann starben auch die beiden, Machlon und Kilion, die zwei Jungs. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne, ohne ihren Mann. Da muss ich kurz innehalten. Wie ging es der Frau in dieser Situation? Hinfallen. Aber wie gewaltig hinfallen. Ich lebe gerade in einer Zeit, wo ich den Anruf jede Zeit erwarte, dass mein lieber Papa im Sterben liegt. Hätte gestern schon sein können. Er ist sehr, sehr krank. Es ist ein grausames Gefühl. Jemand, den man sehr lieb hat. Meine Freundin Jane hat es zweimal erlebt mit ihren Eltern dieses Jahr. Das Warten jede Zeit könnte dieser Anruf kommen, vor dem man ein Grauen hat. Und auf den man wusste, es kommt irgendwann. Es muss irgendwann kommen. Aber man will nicht, dass es kommt. Kennt ihr das Gefühl? Naomi hat es dreifach und nicht ein alter Vater oder Mutter, sondern ihr Ehemann. Es ist nicht nur ein emotionaler Absturz und Hinfallen. Das auch, dieses nachts bist du plötzlich wach und du denkst, da war irgendwas dabei, ich will nicht aufwachen, da war irgendwas, wovor ich Angst habe. Und dann kommt das alles wie ein Flut über dich. Die Stimme werde ich nie wieder hören. Das Lachen meiner Mutter werde ich nie wieder hören. Mein Ehemann werde ich nie wieder sehen oder meine Ehefrau oder wenn es ein Kind ist, das stirbt. Es gibt Dinge, die so schlimm sind, dass du dich fragst. Ich saß am Brutkasten von meiner Tochter 8 Wochen lang und wusste nicht, ob sie lebt. Das Gefühl werde ich nie vergessen. Es vereinnahmt dich. Es frisst in deine Seele. Dein ganzes Leben stürzt hin. Oder nach der Enttäuschung in eine Liebesbeziehung. Wenn derjenige doch nicht der ist, den du heiraten sollst, wenn er dich in Stich lässt, wenn eine Freundin dich verrät und du dachtest, es ist eine Freundschaft, auf einmal tratscht sie über dich und redet über dich hinter deinem Rücken. Es gibt so vieles, was uns zum Stürzen bringen kann. Und ich kann mir vorstellen, was Naomi gedacht hat. Sie war eine gläubige Frau. Es war nicht nur emotional, es war auch sozial, es war auch wirtschaftlich. Damals gab es keine Witwenrente, es gab kein Hartz IV, es gab kein, dein Kapital waren deine Kinder, Enkelkinder. Das hat sie auch nicht. Die ganze Infrastruktur fehlt. Die quälende Frage, was habe ich falsch gemacht? Als wir in Afrika gelebt haben, es ist auch ein Gefühl, das ich nie vergesse, wie normal das Leben gehen kann und dann im Nu ist es vorbei. Im Nu denkst du, ja, gestern habe ich noch Wäsche aufgehängt. Gestern habe ich noch eine Geburtstagskarte geschrieben. Ich habe geschimpft über die Benzinpreise. Und heute sitze ich auf Intensiv neben dem Bett von jemandem, den ich lieb habe. Das haben wir in Afrika erlebt. Wir hatten so ein Pipi Langstrumpf. Kindheit. Absolute Idylle. Ich und meine beiden Schwestern, wir drei, barfuß auf der afrikanischen Landschaft, ohne Internet, Fernseher, nicht mal Telefon hat getan. Und unsere Freundschaft und unsere Tiere. Und wir haben fröhlich alles Mögliche gesammelt. Wir haben alte Knochen gesammelt. Meine Schwester wollte Ärztin werden. Sie hat so Kadaverreste immer mitgenommen von Spaziergängen. Nicht von Menschen, von Hunden und so. Wir dachten, alle Kinder machen das so. Ich habe immer Seife mitgenommen, wahrscheinlich um den Geruch da zu verbannen. Wir haben Stoffreste, wir haben diese Pfeifenmännchen gemacht. Stundenlang Pfeifenmännchen gemacht und dann angekleidet. Wir hatten ein Krankenhaus für Fliegen. Wir hatten ein Lernschwimmbecken für Kaulquappen. Wir hatten eine Eidechsenschule. Ein Erholungsheim für zerdrückte Käfer. Unsere Fantasiewelt uferte ins Grenzenlos aus. Und dann auf einmal waren es Menschen, die halbtot auf den Straßen lagen. Von jetzt auf nachher. Du gehst eines Tages in die Schule mit deinem Schulranzen, feschbar, fröhlich, machst deine Mathe aus Hausaufgaben und am nächsten Tag auf der Flucht vor mörderischen Banden, die da versucht haben, Terror zu verbreiten. Das Gefühl, jederzeit kann es zu einem Hinfallen kommen. Jederzeit. Es können auch so Kleinigkeiten sein. Es können die Kleinigkeiten im Alltag sein. Die Katastrophen in der Kindererziehung. Ich weiß, meine Kinder wussten immer, wenn ich am Telefon bin, dann können wir was anstellen. Und da, als wir am Telefon waren, ist die Hecke mal vom Nachbarn niedergebrannt worden. Die haben Royal Rangers gespielt. Ich habe gesehen, ihr habt aufpassen mit den Streichhölzern, liebe Rangers-Eltern. Die haben mit der Schere gespielt. Die wussten, Pastor und seine Frau, wir sind immer am Telefon. Und wenn jemand anders mithört, was im Haus los ist, da werden die Eltern aufpassen, was sie sagen. Also ich will nicht, dass irgendwelche Gemeindemitglieder hören, wie ich meine Kinder anbrülle. Und so hat meine Tochter das mal als Gelegenheit genommen, ihrem Bruder all die Haare zu schneiden. Die erwartete, das lese ich vor, weil Jane hier ist, weil sie kommt mehrmals hier vor. Bis Jane 3 Stockwerke zu uns hochgestiegen war, in der Wohnungstür klingelte, hatte ich 2 verängstigte Kinder aus dem Kleiderschrank gezogen, stand fassungslos vor meinem kleinen Sohn. Seine Augen wirkten größer als sonst, nicht weil er mich mit einer Mischung von Erschrockenheit und Schuld anschaute, sondern weil sein Pony fehlte. Die Locken rechts und links über seine Ohren waren unversehrt. Auf dem Oberkopf befanden sich nur noch Überreste eines vollen Haarschopfes. Kahle Stellen waren zwischen den Zickzackspuren der Schere sichtbar. Alle Mütter können sich das gut vorstellen. Mein hübscher Sohn sah furchtbar aus. Schimpfen, toben, heulen. Ich entschied mich für heulen. Die Aussicht, den Wonneproppen, der normalerweise von allen Seiten bewundernde Blick auf sich zog, in diesem Zustand auszuführen, war für meine mütterliche Eitelkeit zu viel. Dann kommt Jane rein und sagt, du, in ein paar Tagen lachst du herzhaft drüber. Und sie bemerkte gleich drauf, eigentlich könntest du jetzt schon gleich lachen. Vieles kann man durch Lachen. Wir haben immer zueinander gesagt, wenn kein Blut fließt, wenn die Polizei nicht geholt werden muss und keine Sachen geschädigt werden, dann kann man drüber lachen. Ruth und Naomi, da kommen die Situationen, wo man nicht mehr lachen kann. Trauer auf jede Seite. Das Gefühl, was hat Gott gegen mich? Wenn man so gläubig ist wie Naomi, die war eine tief fromme Frau, das Gefühl, warum hat er mich auf den Kicker? Was habe ich bloß falsch gemacht? Eine Sache macht sie richtig. Und das lesen wir im ersten Kapitel. Sie machte sich auf. Denn sie hatte gehört, dass der Herr sein Volk wieder heimgesucht hatte. Sprich, es gab wieder Brot in Bethlehem. Und eigentlich bleibt ihr nichts anderes übrig. Sie steht auf, hinfallen. Einmal noch aufstehen. Ein letztes Mal wagen zu glauben, dass mein Leben eine Zukunft hat. Es war nicht keine lustige Anekdote. Es war alles auf eine Karte setzen. Einmal, noch einmal Kaffee kochen, noch einmal Koffer packen, noch einmal hoffen, dass ich durch den Tag komme, ohne zusammenzubrechen. Wo geht sie hin? Nach Bethlehem. Dieser Name hat auch eine Bedeutung. Das heißt Haus des Brotes. Zurück zum Haus des Brotes. Sie hat keine Ahnung, welche Symbolik in diesem Schritt steckt. Zurück. Zurück zum Haus des Brotes. Was kann es für uns bedeuten? Zurück zu den Anfängen unseres Glaubens. Zurück zu der Begeisterung über das Wort Gottes. Zurück zur Freude, mal Gott entdeckt zu haben, Jesus gefunden zu haben. Ich habe mit 8 Jahren zum ersten Mal mein Leben Jesus gegeben, ganz, ganz aktiv und bewusst. Ich musste immer wieder zurück zu dieser Entscheidung, die nochmal befestigen. zurück in die Kirche. Hier gibt's tolle Gottesdienste. Es wird umgebaut für mehr Leute. Einige von euch kommen vielleicht von anderen Gemeinden und Kirchen. Wie sieht's mit morgen Sonntagsgottesdienst, mit dem nächsten Frauen-Event? Ich glaube, ihr macht abends hier auch was ab und zu. Mit einem Hauskreis, zurück in die verbindliche Gemeinschaft, zurück zu den alten Liedern. Zurück auf die Knie im Gebet, um Gott zu suchen. Das steckt hier alles drin. Zu den Sprüchen, die ihr mir was bedeutet haben. Den Festlegungen, die ich mal gemacht habe, dem Herrn zu dienen. Die Krisenzeiten im Leben, die Zeiten, in denen wir hinfallen, sind oft in Gottes Sprache nichts anderes als eine Einladung, eine Visitenkarte. Kind, du hast mir gefehlt. Komm zurück an meinen reich gedeckten Tisch. Komm zurück ins Gebet, zurück in die Beziehung zu mir. Zurück in die Ernsthaftigkeit des Glaubens. Sie macht sich auf. Zwei Dinge passieren. Die ist hingefallen, die ist aufgestanden. Man erwartet, jetzt muss es losgehen, jetzt müsste alles wieder besser werden. Sie kehrt sich zu Gott zurück, Haus des Brotes, Bethlehem, Gottes Haus des Brotes. Aber zuerst wird es nur noch schwieriger. Sie kommt in Bethlehem an, es ist eine gefährliche Reise. Durch die Wüste, Wüstenpiraten, wilde Tiere, als Frauen unterwegs. Sie kommt an in Bethlehem, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen sagten, die Frauen der Stadt, das sind ihre alten Kumpels, so Sandkastenfreundinnen, so Drahtfreundinnen aus der Jugendzeit. Die haben zusammen Schminke gekauft und so Sachen. Jetzt kommt sie wieder. Und die säumen die Straße, wie peinlich ist denn das? Ist das Naomi, haben sie gesagt. Ist das Naomi? Hättest du sie wiedererkannt? So grau, so gebeugt, so gezeichnet. Mann, bin ich froh, dass ich den Kerl doch nicht geheiratet habe. Denn diese, ich bin viel fröhlicher, so wie ich bin. Steckt so ein bisschen schadenfroh. Ist das Naomi? So runtergekommen und wir stehen so gut da. Und das immer schwingt ein bisschen mit. Traumpaar stürzt. Ja, das ist ja der Stoff, von dem die Klatschblätter leben. Und Millionen Umsätze machen, Bildzeitung und so. So ist es hier. So menschlich. Naomi ist ganz ehrlich. Der Allmächtige hat mir bitteres Leid zugefügt. Nennt mich nicht mehr Naomi, sondern Mara. Sie ändert ihren Namen. Ich bin nicht mehr die liebliche, süße, gesegnete. Ich bin die Verbitterte, die Gebrochene. Eine gebrochene Frau kommt zurück in eine gebrochene Welt. Es ist eine Sache zu leiden, eine Sache hinzufallen, andere Sache, wenn alle das auch noch mitkriegen. Und noch eine Sache, wenn einige ein bisschen schadenfroh die Hände rauben. Endlich geschieht's ihr auch. Ein Absturz. Schmerz ohne Ende. Weiter nach unten geht's nicht. Aber doch, eine gute Sache ist passiert. Ruth ist mitgegangen. Die heidnische Schwiegertochter, die jeden Grund gehabt hätte, dort zu bleiben, sich einen zweiten Ehemann zu suchen. Sie war noch jung, sie hatte keine Kinder, ihre ganze Zukunft liegt vor ihr. Und Naomi sagt es zu ihr auch noch. Ruth, das ist Irrsinn, sagt zu Orpa auch, geht zurück, Mädels. Also schön, dass Naomi, und beeindruckend, sie denkt auch in ihrem Unglück an das Wohl der Schwiegertöchter. Sie bindet niemand anders an ihr Unglück. Manchmal kann man sehr egoistisch werden, wenn man hinfällt. Und man will das andere mit hinfallen, so ein bisschen. Oder bindet sie dran. Sie hat die Reife und das Gottesvertrauen, muss man sagen, um zu sagen, Mädels, lass mich allein. Mein Leben ist um. Ihr habt noch vor euch, geht wieder nach Hause. Sucht euch Ehemann, ihr seid hübsch, ihr seid jung. Und diese Ruth, das ist auch eine Stelle, wo ich innehalte, die Stelle, die ich vorhin vorgelesen habe, nur über meine Leiche. Sie hängt sich an Naomis Kittel, wie die Verrückte, und sagt, ich gehe mit, ich gehe mit. Und ich habe die Geschichte ein bisschen ausgearbeitet in diesem Frauenhandbuch und Leben am reichgedeckten Tisch. Was hat Ruth bewegt? Manchmal muss man gucken, was steht nicht da, was kann man vermuten? Eine Sache ist, dass Ruth muss eine sehr enge Freundschaft mit dieser Naomi gehabt haben, im Vorfeld schon. Es gibt immer eine Vorgeschichte. Schwiegermutter, Schwiegertochter, das gibt es auch nicht so oft. So ein enges Verhältnis. Aber ein Clou in dieser Geschichte ist ein Satz, den Ruth sagt, dein Gott ist mein Gott. Und da muss ich sagen, lieber Naomi, dein Gottesfurcht, also nichts mit, das hat nichts gebracht. Oder wo ist der Mehrwert von meinen Mühe? Frauen wollen sich immer so viel Mühe machen, gell? Wir machen uns Mühe, wir wollen gute Ehefrauen sein, wir wollen gute Mütter sein. Wir setzen uns ein, um es allen recht zu machen. Und dann kommen diese Momente, wo wir denken, was hat's gebracht? Es fällt eh niemandem auf. Wieso kriegst sie den Segen und nicht ich? Wieso kriegst sie das Lob und nicht ich? Wo bist du, Gott? Warum werden alle anderen gesegnet? Hast du mich übersehen? Hallo, ich bin auch noch da und ich mache mir auch noch Mühe. Naomi hat sich Mühe gemacht und einer hat's gesehen. Nicht nur Mühe im Sinne von fromm sein und Aktionen, sondern Mühe im Sinne von, ich will diesen Gott kennenlernen, den Naomi kennt. Es war ansteckend, ihr Glaube. Auch mitten in ihrem Leid war ihr Glaube ansteckend. So ansteckend, dass Ruth bereit ist, alle Aussichten auf ein Liebesglück, auf Kinder, auf Glück auf diese Erde hinzuschmeißen, um nicht nur mit Naomi mitzugehen, sondern um den Gott von Naomi zu suchen. Woher weiß ich das? Weil später, Ruth macht sich an die Arbeit, damals gab es keine Witwenrente, kein Hartz IV. Wenn du arm warst, dann durftest du hinter den Schnittern herkrabbeln, wahrscheinlich auf alle Vieren und alles aufsammeln, was die Schnitte bei der Gersten- oder Kornernte, Getreideernte hinterlassen haben. Das war das Leben von den Armen, das war deine Ernte, das war deine Rente, dein Armengeld. Das hat Ruth gemacht. Eine Frau, die vermutlich aus gutem Hause kam. Tag für Tag geht sie auf dieses Feld, sammelt diese Körner ein von Naomi, damit sie Brot backen kann und sie gerade noch über die Runden bringen kann. Warum? Wir lesen dann nachher, der Feldherr Boas beobachtet diese Frau. Er staunt nicht schlecht. Migrantin aus Moab. Sie wird nicht gleich in die engsten Freundschaftsklicken gelandet sein in Israel. Die Ruth, mit Argwohn, mit Misstrauen. Hä, was ist das für eine? Man hat es ihr wahrscheinlich angesehen, dass sie aus dem Ausland kommt. Und Boas, der Feldherr, der beobachtet, wie diese junge Frau, anstatt nach Männern zu suchen, anstatt nach Partys zu gehen, ihr Glück zu suchen, in ihren Arbeitskittel auftaucht, im Schweiß ihres Angesichts, diese Schwiegermutter versorgt. Und er sagt zu ihr Folgendes: Der Herr vergelte dir dein Tun. Eine der bewegendsten Stellen in der Bibel, der Begegnung. Dein Lohn möge ein voller sein. Denn du bist gekommen, unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Und er sorgt dafür, dass sie besonders viel übrig bekommt, also dass die Arbeiter besonders viel liegen lassen für sie, damit sie gut versorgt ist. Es war bekannt, dass Ruth nicht nur mit Naomi mitgekommen ist, sondern dass sie in ihren jungen Jahren etwas gemerkt hat, was uns schwerfällt in unserem Wohlstandsgesellschaft, dass diese Welt uns nicht glücklich machen kann. Letztlich, oder? Kennt ihr diese Spirale, wenn ich nur das hätte, wäre ich glücklich? Wenn ich nur das hätte, wäre ich glücklich? Wenn es lauter junge Frauen wären, wenn ich nur die große Liebe hätte, wäre ich glücklich? Wenn ich nur ein Kind hätte, wäre ich glücklich? Wenn die Kinder nur aus dem Haus wären, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur ein Haus hätte, anstatt diese dämliche Mietwohnung, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur eine Putzfrau hätte für dieses Haus. Wenn ich nur einen Mann, wenn ich nur einen anderen Mann hätte als diesen. Wenn ich nur wieder Single wäre. Wenn ich nur Gesundheit. Jede Lebensphase hat ihre Wenn nur. Hätte ich. Und klug ist die Frau und der Mann, der frühzeitig auf die Schliche kommt von dieser Spirale des Glücks und merkt, das kann's nicht sein. Es muss irgendwas geben, was einen Stopp macht. Diese ganze elende Hasten und fieberhaft Suchen nach irgendwas, was mich hochbringt vom Staub, was mich gut dastehen lässt, was mich endlich mal glücklich macht. Und die Bibel ist die Antwort drauf. Die Bibel ist voll vom Anfang bis zum Ende. Und sag mir nicht, dass das Alte Testament anders ist in dieser Hinsicht als das Neue. Der Gott im Alten Testament ist genauso unwiderstehlich wie der Jesus, durch den er sich vorstellt im Neuen Testament. Unwiderstehlich. Die Leute laufen ihm in die Arme. Manche kriegen einen Schrecken von einer Angst und andere fallen ihm zu Füßen, rennen weg, gaga vor Freude und Erleichterung und sagen nicht mehr hätte, sondern ich hab's. Und nicht nur ich hab es, sondern ich hab ihn. den Gott, der mich gemacht hat, der Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, der Gott, der auch heute genauso real ist wie bei Ruth und Naomi, der Gott, der sich finden lässt von jedem, der nach ihm sucht. Das sind die Zeiten. Ruth hat in ihrer Not als junge Frau schon erkannt, auch der beste Ehemann, die beste Liebe kann mir das nicht geben, was dieser Gott von Naomi mir geben kann. Eine tiefe Sättigung für meine Seele, Sicherheit für Zeit und Ewigkeit. Also wenn nur junge Frauen hier wären, würde ich dann abzweigen, ein Beziehungsseminar machen, warum es sich lohnt, sexuell reinzuleben, warum es sich lohnt, zu warten auf den Mann, der Gott mir schenkt. Ein Mann, ein Ring, ein öffentlicher Bund, ein Leben lang. Und wenn es aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat, ein Neuanfang und dann wieder los. Und wissen, je mehr wir uns füllen lassen von ihm, desto mehr sind wir auch ausgerüstet für die Stürze und Bruchlandungen dieses Lebens. Je schneller stehen wir wieder auf, weil unser Glück hängt nicht mehr an dieser Erde. Mein Glück hängt nicht mehr dran, dass alles super läuft wie am Schnürchen. Wenn mein Vater stirbt diese Woche, es wird für mich ein Zusammenbruch sein. Ich bin drauf gerüstet, dass ich ganz schön auf die Nase fallen werde. Ich liebe ihn ohne Ende. Aber ich werde wieder aufstehen. Ich habe schon ein paar Heulrunden durchgemacht und ich werde trauern. Ich werde ihn wie verrückt vermissen. Aber ich weiß, wo er hingeht. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, ich bin hier Pilgerin auf Zeit. Ich lebe hier in Miete in diesem Körper. Es gehört mir nicht. Mein Leben gehört mir nicht. Ich habe es Jesus Christus anvertraut. Es ist alles nur Pilger auf Zeit. Und eines Tages, ich habe mir vorgestellt, diese grauenvolle Vorstellung, dass er in dieser Kiste liegt. Nee, er liegt nicht in dieser Kiste. Das ist der alte Kittel, der drin liegt, den er nicht mehr braucht. Er ist jubelnd und tanzend und nicht mehr zurückblickend, schon beim Herrn im Himmel. Das ist die Hoffnung, die Ruth hatte. Das ist die Hoffnung, die Naomi hatte und die ist echt und wahr. Und Ruth macht es anders als die meisten jungen Frauen. Sie hat diese Ausstrahlung, mitten in den Tränen hat sie ein Anziehungskraft gesehen in Naomi. Was sie keine Ahnung hat, ist, dass sie die eine ist aus einer ganzen Reihe von, vor allem Frauen, also die tiefsten, bewegendsten Gottesbegegnungen in der Bibel sind Frauen, die gebrochenes Herz haben. Es steht nicht ohne Grund an vielen Stellen, dass Gottes Herz schlägt für die Witwen und die Waisen, die alleine sind. Vielleicht Witwen durch Scheidung ist auch eine Art Witwenschaft, Waisenschaft. Waisenkinder, auch wenn deine Eltern alt sind und nicht mehr da sind. Alles, was gebrochen ist, ist seine Spezialität. Das ist der Gott, dem Ruth in die Arme gelaufen ist. Sie ist vom Himmel geküsst. Ihr Suche nach Glück ist zu Ende. Und du kannst lesen, wo du willst. Ich habe viele dieser Geschichten ausgearbeitet in diesen Büchern. Menschen, die Jesus begegnen, Gott begegnen, Alten Testament, und wie verwandelt sie davon gehen. Erhobenen Hauptes, sich aufmachend, Krone richten, die Krone kommt am Schluss in diese Geschichte, die gehen weiter, die Hagar, die alleinerziehende Mutter, die in die Wüste flüchtet, um ihr eigenem Leben ein Ende zu machen. Und da wartet ein Engel auf sie. Pass auf vor den Wüsten in diesem Leben, flüchte nicht zu schnell, du flüchtest in die Arme von Engeln. Elia wird ernährt. Ich möchte auch dieses Wasser trinken, das er getrunken hat. Er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage. Nachdem er seinen Suizid schon, also er hätte sich selber kein Ende gemacht, aber hat Gott drum gebeten. Eine Geschichte nach der anderen. Emmaus Jünger im Neuen Testament, niedergeschlagen, hingefallen, ihr Leben in Scherben, ihr Vision tot, Jesus gestorben. Die hatten so viele Hoffnungen auf ihn gehabt. Und dann begegnet er ihnen, inkognito. Und nachher sagen sie, wir hätten es wissen müssen, unser Herz hat angefangen zu brennen. Das wünsche ich dir heute Morgen. Dass dein Herz anfängt zu brennen. Und oft fängt es an in den Zeiten der Tränen, wo alle Krücken weg sind, alle Ablenkungen ausgeschaltet, die Anschaffungen bringen dir nichts mehr. Du bist einsam, du willst die Beziehungen, die Menschen nicht belasten um dich herum. Mit deiner Trauer, das sind die Stellen, wo Gott auf dich wartet. Mit seinem Brot, Haus des Brotes, mit seinem lebendigen Wasser, Jahreslosung dieses Jahr. Um dich aufzurichten, aufstehen und zu sagen, und jetzt gehe deines Wegens, Friede sei mit dir. Ruth wusste auch nicht, zu welchen Maßnahmen Jesus bereit sein würde, um uns diese Versöhnung mit Gott möglich zu machen. Wenn ich Jesus Christus begegnet bin, diese Welt muss mich nicht mehr glücklich machen. Ich muss meine Ehe nicht auf biegen und brechen, die Quelle von meinem Glück machen und meinen Mann dadurch in Stress bringen. Meine Kinder, da muss ich nicht mehr besitzen. Ich muss nicht mehr enttäuscht sein, wenn mein Sohn meinen Geburtstag vergisst oder meine Tochter Muttertag vergisst oder die Freundin mich im Stich gelassen hat oder kennt diese kleine Irritation. Ich kann vergeben, wenn ich im Himmel, mit dem Himmel angeschlossen bin. Das ist nicht mehr so alles so tragisch. Ich muss nicht immer Recht haben. Ich muss nicht, mich nicht immer durchsetzen, wie wir Frauen das manchmal machen wollen. Und ja, Recht haben und ja, unser Wille durchbringen. Sobald Jesus im Zentrum ist und die Sättigung deiner Seele ist, dann ist alles andere, findet ihren richtigen Platz. Dann weißt du, wann du klar sein musst und sagen musst, so weit und nicht weiter, solche Teile, so, solche Stellen gibt es im Leben, vor allem, wenn wir versuchen, Kinder zu erziehen. Wir lassen nicht alles mit uns machen. Vergebung heißt nicht, ich bin zum Fußabstreifer für alle. Aber die Beziehung mit Jesus heißt, ich spüre dann, wann und wann nicht. Es geht nicht mehr um mich. Es geht um ihn und um die anderen. Wir dürfen unsere Adresse ändern. Wir dürfen den Himmel zu unserer Adresse erklären. Und die Zeiten, wo wir hinfallen, das sind die Zeiten, in denen ich auf die Herbstblätter gucke und denk nochmal, wer, was für ein Gott kann so eine Herrlichkeit machen? Hast du jemals einen Regenbogen angeschaut und dich gefragt, wer das hinkriegt? Wer das gemacht hat? Ein Kind im Mutterleib? Wer kriegt sowas hin? Hey, das kann nicht Zufall sein. Das kann nicht einfach mal alles möglich zusammengeschmissen und es entsteht ein Wunder. Kann nicht sein. Und ich fing an, mir diese Fragen zu stellen in den schlechten Zeiten meines Lebens. Nicht in den guten Zeiten, wo alles gut lief. Hinfallen, aufstehen, weitergehen, Krone richten, kommt auch am Schluss, jetzt in der Landesschleife. Ruth und Boas heiraten, wie kann es anders sein? Es verknallt in diese Frau. Er hat Tugenden in ihr gesehen. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie sie aussah. Wir wissen nicht, ob sie Mary Kay Schminke anhatte oder nicht. Ob sie Designer-Klamotten anhatte, wie Megan in Neuseeland und Australien jetzt. Arbeitskittel. Es ging nicht um ihr Aussehen. Er hat eine Schönheit in ihr gesehen, die ihn richtig gefesselt hat. Hat sie geheiratet, lange Geschichte kurz gemacht. Sie bekommen einen Sohn. Endletzte Szene in dieser Geschichte. Lies sie mal daheim. Naomi sitzt wieder bei den Dratschtanten, die damals gesagt haben, oh, ist das Naomi, hast du? Sie sitzen zusammen, trinken Kaffee, wie uns heute Morgen. Die Tassen klappen, die Silberlöffel klappen, die essen Torte und die hat einen Enkelsohn auf ihrem Schoß. Also das Problem ist schon mal gelöst mit ihrem Zukunftskapital. Die Rente sitzt da auf ihrem Schoß. Und die Frauen sind einfach außer sich vor Freude. Ihr könnt euch vorstellen, plaude, plaude, plaude. Keine Theologen dabei, keine Pastoren, keine Theologen, keine Bischöfe, keine Apostel, keine geistliche Fachmänner, nur Hausfrauen. Und sie sagen Folgendes, das ist wirklich ein absolut, fast lustig. Sie beten für sie und sagen, es ist so wie ein Babyschauer, wie die Amis das immer machen. Gell? Vor der Geburt wird Baby geschauert, die Frau kriegt immer Geschenke hier nach der Geburt. Gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt, er wird dir ein Erquicker der Seele sein, ein Versorger deines Alters. Lob den Herrn, bless the Lord, oh my soul. Wir haben das Lied gesungen vorhin. Nur sie haben keine Ahnung gehabt, wer dieses Kind ist. Der hieß Obed. Er war der Vater von Isai, der Vater von David, der die Lieder geschrieben hat, die wir heute gesungen haben. Die hatte keine Ahnung. David, der Vater von, der Vater von, der Vater von, noch ein paar hunderte von Jahren. Bethlehem, wieder, der Vater von, da wird wieder ein Sohn geboren, Jesus Christus, direkt aus dieser Linie. Naomi hat sich direkt in den Heilsplan Gottes hineingeheult. Wenn du mit Gott zusammen heulst, wenn du mit Gott zusammen aufstehst nach deinen Bruchlandungen, dann pass auf, was er alles mit deinem Leben machen wird. Geschichte schreiben. Deshalb habe ich gesagt, die haben mehr bewirkt, diese zwei Frauen, ohne es zu wissen, als all die Könige und Obersten und Prominenten, die vor ihnen gekommen sind. Und die hatten keine Ahnung, wie weit Gott gehen würde, um diesen Blickkontakt, dieses Aufstehen zu ermöglichen. Er selber, Jesus Christus, viele hunderte von Jahren später, hat den schlimmsten Sturz der Weltgeschichte erlebt. Ein Mann, er hätte alles haben können. Er hatte Charisma, er hätte Beliebtheit. Er hätte Millionen von YouTube-Aufrufe auf seinen Clips haben können. Hätte ein Starprediger sein können, riesige Stadien füllen können mit verehrenden Fans. Die Menschen fraßen ihn aus der Hand. Er hätte ein Weltsuperstar werden können, Millionär. Die Frauen liebten ihn. Und da gab es jenen Tag, Karfreitag, wo er dem allen den Rücken gekehrt hat und sagt, ich mach's anders. Ich mach's anders. Meine Welt ist eine andere. Ich will retten und nicht berühmt sein. Und ich kann's verharmlosen, wie ich will. Das alles, was er durchgemacht hat, Karfreitag, wäre die Endstation meines Sündenfalls gewesen. Meines Egoismus, meine Trennung von Gott, meinem Haschen nach irdischem Reichtum. Meine Selbstsucht. Gott bringt es nicht über das Herz. Er zieht die Notbremse, geht selber den Weg, der für mich vorbestimmt war. Der Einzige, der nichts schuldet, bezahlt und den ganzen Preis. Er wirft sich zwischen mich und den Abgrund. Er dürstet, damit ich trinken kann. Er wird nackt, damit ich angezogen werden kann. Sein Haupt wird geschlagen, damit ich mein Haupt erheben kann. Er fällt, damit ich aufstehen kann. Von Finsternis umgeben, damit ich im Licht leben kann. Seine Füße durchbohrt, damit ich wieder laufen und tanzen kann. Er steigt in die Hölle hinunter, damit ich eine Bewohnerin des Himmels sein kann. Sein Sturz. Und am dritten Tag steht er auf und die Krone der Herrlichkeit auf seinen Kopf gesetzt. Und diese Krone teilt er mit uns, wenn wir mit ihm sterben, sagt die Bibel. Das heißt, mein Leben einfach aufgeben, ihm anvertrauen, sagen, Herr, hier sind die Scherben, mach damit, was du willst, ich kann nichts mehr damit anfangen. Er nimmt die Scherben und er macht es wie diese japanischen Kitsungi-Künstler, die Spezialisten sind in Scherben. Also in Japan, wenn dein Mamas Lieblingsporzellan kaputt gegangen ist, ist überhaupt kein Problem. Du gehst zum Kitsungi-Künstler, er klebt die Stücke zusammen mit Goldkleb und er sprüht sie mit Gold. Und das Kunstwerk sieht noch besser aus am Ende wie vorher. Ich denke, immer so ein schönes Bild für das, was Gott macht. Er arbeitet mit Scherben. Man könnte meinen, er arbeitet nur mit Scherben. Er arbeitet mit dem, was gebrochen ist und er macht es heil. Er bringt uns, richtet uns wieder auf die Füße. Und wenn du dich fragst, wie kriegen wir unsere Gemeindehäuser voll? Wie kriegen wir unsere Jugendliche dazu, dass sie in diese Zeitalter, wo so viel Gegenwind ist, gegen christliche Werte, gegen Familie, gegen die Arbeit von Eltern, dann steckt es in diese Geschichte drin, diese Leidenschaft für Jesus, diese Liebe für ihn. Es waren nicht Regelkataloge, es war nicht, du musst und Ruth, das musst du auch und Naomi, wenn du nur das gemacht hättest, nichts davon. Wir lesen nicht mal, wessen Schuld die ganze Geschichte war, die ganze Nummer. Gott interessiert das nicht. Es heißt immer nicht, warum, wieso gerade ich. Es heißt immer, Moment mal, wohin jetzt? Warum? Zukunft, nicht warum, Vergangenheit. Sondern jetzt gehen wir hin damit. Und wir machen was damit. Und aus deinem blutenden Herzen heraus kannst du andere blutende Herzen trösten. Wir werden zu denjenigen, die andere aufrichten. Das ist Kirche. Christsein ist, ich werde selber aufgerichtet. Wie Naomi und Ruth. Kirche ist, ich gehe raus, wie manche von euch und viele von euch. Ich hole andere rein. Ich lade sie morgen ein zum Gottesdienst. Ich lade sie zum Frauenabend ein. Ich lade sie in die Hauskreise ein. Und die Kinder und die Jugendliche mitgezogen in diese Leidenschaft, in diese Begeisterung für Jesus. So erzieht man christliche Kinder, dadurch, dass man selber begeistert ist über Jesus. Und es ist nicht mehr ein du musst, ein du musst, es ist du darfst, du willst, weil du ihm gesehen hast. Weil du ihm in die Augen geblickt hast. Und dann ist selbst die schlimmsten Sachen, er führt uns durch. Er findet einen Weg. Er ist immer da. Im dunklen Todestal ist er da. Sein Stab, sein Stecken werden uns trösten, uns durchführen ins Licht. Und dann irgendwann mal heißt es, hopp, auf, es gibt noch Arbeit zu tun. Ein Mann, ein junger Mann namens Petrus hat ein bisschen Fragment von dieser Herrlichkeit Gottes gesehen. Auf dem Berg von Tabor in Israel. Und er hatte da sein ganzes Leben vor sich. Junger Mann hatte was vor. Er wollte die Welt retten, so mit Jesus zusammen. Und er sagt, können wir Hütten bauen? Ich möchte nicht mehr runter, Herr. Er sieht die Herrlichkeit des Herrn. Und Jesus sagt, noch nicht. Jetzt gehen wir zusammen runter, aber ich gehe mit. Er geht auch mit dir mit. Und dann auch du wirst Teil von einer Krone, Teil von dieser Herrlichkeit, Teil von dieser königlichen Kraft, die durch Jesus Christus in die Welt hineingeplatzt ist. Heute genauso real wie vor 2000 Jahren, als er auferstand von dem Tod. Sogar der Tod hat nicht das letzte Wort gehabt, sondern war erst der Anfang. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weil es seine Krone ist, seine Herrschaft in deinem Leben. Und dann weitergehen. Wenn du nur einen Gedanken da mitnimmst von diesem Vortrag, dann laufe mit dem Gedanken. Schnapp dir jemanden, der mit dir betet. Hier sind Frauen, die Jesus kennen. Geh nicht heim, ohne was damit gemacht zu haben. Irgendein Beschluss, anfangen zu beten wieder, anfangen wieder die Bibel zu lesen. Irgendjemand schnappen, der Jesus kennt, der sagt, du komm mit mir, ich will diesen Weg auch gehen mit ihm. Ich will auch ein Naomi, eine Ruth sein, die sagt, dein Gott wird mein Gott sein. Und ich glaube, du schaust nie wieder zurück, wenn du ihm in die Augen geschaut hast. Im Geist, wir können ihn nicht so leiblich sehen wie damals, aber es ist nicht viel anders. Durch seinen Geist ist er hier, in diesem Raum. Wer ihn sucht, findet ihn. Wer mit Ernsthaftigkeit ihm nachjagt, kann ihn nicht vermeiden, kann ihn nicht aus dem Weg gehen. Ich möchte zum Schluss ein Lied singen. Das ist einfach eine Zusammenfassung all dessen, was ich gesagt habe, mit dem tiefen Gebet, dass jeder von euch irgendwas mitnimmt oder anfängt zu suchen. Das waren viele Gedanken auf einmal, ein bisschen durcheinander. Irgendwas aufschnappt, was dir Leben gibt, dir Hoffnung gibt für deine Situation oder Hoffnung für die Situation von jemandem anderen, der dir auf dem Herzen liegt, der im Leiden ist und keine Hoffnung hat. In ihm gibt es immer ein Aufstehen, immer ein Weitergehen an seine Hand. Denk an seine Liebe. Ein kleines Gebet am Schluss. dafür danken wir dir, Herr, dass du das eigentliche Problem gesehen hast. Das war nicht unsere gefühlte Not, das war nicht unsere Krisen, es war die Trennung von dir durch unsere Sünde, durch das, was Adam getan hat, ganz am Anfang. Das Problem hast du gelöst, durch den Tod am Kreuz, den Weg freigemacht, zurück an dein Herz, durch Umkehr und durch das, was Ruth gemacht hat, Naomi, zurück zum Haus des Brotes, zurück an deinen Tisch. Und von dort aus wird alles andere, deine Zeit, durch deine Kraft, durch deine Gnade, bekommen wir das, was wir brauchen, für dieses Leben und für alle Ewigkeit. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit.